Ich darf Sie einladen heute zu einer weiteren Sendung und Ausgabe im Basiskurs für ganzheitliche seelsorgliche Begleiter, den Basiskurs, den wir hier auf Radio für Sie bereitgestellt haben, beziehungsweise Walter Nitsche hat das getan. Und wir fragen uns heute, kann man lieben lernen? Es geht um den Liebe-Lern-Prozess und darüber hören wir dann einen Vortrag und wir kommen auch gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch. Das klingt vielleicht so abstrus, die Frage nämlich, ob man lieben lernen kann, dass es nur wenige probieren. Denn die hohen Scheidungs- und Trennungsraten, gerade auch von sogenannten Prominenten, Stars oder auch Traumpaaren, scheinen eher für das Gegenteil zu stehen. Der Anfangszauber der Verliebtheit ist eben irgendwann mal vorbei. Liebesgefühle sind im Laufe der Zeit abgeklungen und jeder steckt in seinem Funktionsmodus. Das ist nun mal die Realität, könnte man sagen. Aber irgendwie will man sich doch nicht damit abfinden. Soll das alles sein? Und wo bleibt dann das viel zitierte, erfüllte Leben und Lieben? An dieser Stelle setzt der Basiskurs zum ganzheitlichen seelsorglichen Begleiter von Walter Nitsche an. Wie kann ich mich zu einer erfüllten Persönlichkeit entwickeln, wie Gott sie für mich gedacht hat? Wie kann ich dann auch die wahren Bedürfnisse meines Partners erforschen und sie zu stillen versuchen? In dieser ganzheitlichen Haltung, die das Beste für den anderen will, steckt das Geheimnis einer erfüllten Liebesbeziehung. So formuliert es Walter Nitsche und bringt dabei das christliche Grundmotiv zum Ausdruck. Aber das kannte man doch schon und wollte es vielleicht nicht schon wieder hören. Denn es hat ja mit Selbstüberwindung, mit Bemühen, mit Selbsterkenntnis zu tun. Alles nur anstrengend? Oder lohnt es sich doch mal wieder reinzuhören, wie man wieder ein Stück besser lieben kann, beziehungsfähiger werden kann, ohne ein anderer zu werden, aber um wieder ein bisschen mehr frische Belebung, Freiheit und Liebe ins eigene Leben einkehren zu lassen. Ja, und deshalb darf ich an dieser Stelle auch ganz herzlich Walter Nitsche begrüßen. Er ist uns zugeschaltet aus Birkenfeld bei Karlsruhe und er ist der Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und hat diesen Basiskurs, der sonst im Rahmen eines oder über mehrere Wochenenden in einem Bildungshaus stattfindet oder auch über DVD zu beziehen ist, aber er hat uns eben auch eine Form zur Verfügung gestellt fürs Radio. Und ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Walter Nitsche und ich möchte Ihnen heute Morgen einen Auszug aus meinem Seminar Geheimnisse erfüllender Beziehungen vorstellen.
Beziehungsfähigkeit praktisch. Aktives Zuhören. Also jetzt geht es darum, wie erforsche ich denn? Und tatsächlich muss man dazu erst zuhören lernen. Hör mir doch endlich mal zu, sagt sie zu ihm. Ich höre dir doch zu. Dann leg doch die Zeitung weg. Ich kann auch zuhören, wenn die Zeitung aufgeschlagen ist. Nein, kannst du nicht. Doch kann ich. Ich kann dir's auch beweisen. Wie denn? Ich kann dir jedes Wort wiederholen, das du gesagt hast. Sieh, das kann eine Kassettenrekorder auch. Jetzt haben beide recht. Aber was sie meint, ist aktives Zuhören. Und aktives Zuhören heißt tatsächlich Zeitung weglegen, dem anderen in die Augen schauen und erforschen wollen. Nicht wahrnehmen und alles dann nur wiedergeben. Nur wenn ich dem anderen wirklich zuhören lerne, komme ich wirklich in Kontakt mit ihm. Und nur dadurch kann ich echten Anteil im Leben des anderen nehmen. Zuhören ist der Schlüssel zum Verständnis, die Tür zum Herzen der Person, und zwar aktives Zuhören. Und aktives Zuhören ist nicht möglich, wenn ich von vornherein zu wissen glaube, was der andere sagen wird. Dann bin ich oftmals eigenes Projizieren. An seiner Stelle wäre ich ja so enttäuscht, also muss er ja enttäuscht sein. Ich höre gar nicht zu, was er wirklich sagt. Ich weiß ja im Vornherein schon, was er sagen wird. Ich kann auch nicht aktiv zuhören und echt zuhören, wenn ich von vornherein schon ein Urteil oder eine Diagnose über den anderen gefällt habe. Das nennt man auch Schubladisieren. Er ist bereits in der Schublade, kommt er gar nicht mehr raus. Eine Diagnose fällen ist sogar schon am Grenzbereich des geistlichen Missbrauchs. Und zwar wegen folgendem Prinzip. Wir werden später da auch nochmal drauf kommen, bei einem anderen Prinzip. Das geistliche Missbrauch sich auch dadurch kennzeichnet, dass ich Dinge für mich in Anspruch nehme, die stehen nur Gott zu. Und zum Beispiel beginnt geistlicher Missbrauch dadurch, dass ich die Motive des Herzens eines anderen beurteile. Ich kenne das Herz nicht. Denn das ist etwas, das steht nur Gott zu. Ich kann sagen, dein Verhalten ist nicht in Ordnung. Ja, Tirza, wenn du das Auto von der Svetlana geklaut hast, ist nicht in Ordnung, gib's zurück. Aber ich kann nicht die Motive deines Herzens beurteilen, das steht mir nicht zu. Als Seelsorger, der du Hilfe suchst, kann ich sagen, du, wir können mal überlegen, womit hängt das zusammen? Ja, hast du unbedingt einen Wagen jetzt gebraucht? Ja, verstehst du? Aber das ist etwas, was auch Christen leichtfertig und gerne machen, die tiefsten Motive des Herzens zu beurteilen. Das können sie gar nicht, weil sie schlicht und einfach nicht Gott sind und deshalb keine Ahnung haben. Nur er kennt die Herzen. Und aktives, echtes Zuhören ist dann sowieso überhaupt nicht mehr möglich. Echtes Zuhören ist auch nicht möglich, wenn ich nur das höre, was ich hören will. Dann werde ich unweigerlich auch die Aussagen eines anderen verdrehen und ihm andere Worte in den Mund legen. Aktives Zuhören ist auch nicht möglich, wenn ich während des Zuhörens bereits meine Antwort überlege. Kann ich gar nicht echt zuhören. Wer wissen will, wie das aussieht, der soll sich einfach mal eine Diskussion im Deutschen Bundestag anschauen. Ja, da hört eigentlich niemand zu. Ich meine, so Ping-Pong-Spiel, dass jeder den Ball auf die Platte des anderen schmettert. Zuhören, echtes, ist auch nicht möglich, wenn ich den anderen nicht ausreden lasse. Ihm keine Zeit gebe, seine Gedanken zu artikulieren. Ja, so habe ich es nicht gemeint. Na, dann sag doch endlich, was du meinst. Kommunikation unterbrochen, liebe Freunde. Wie wär's? So habe ich es nicht gemeint. Mein Liebling, ich möchte wirklich wissen, wie du es meinst. Weißt du, manchmal bin ich so schwer vom Begriff, bitte erklär mir es nochmal. Ich möchte wirklich wissen, ich möchte erforschen. Liebe Freunde, das wäre eine Ermutigung, dass der andere Zeit hat, zu artikulieren. Oder auch gerade Männer, die nicht einfach ihre Gefühle benennen können. Gib ihnen Zeit. Aktives Zuhören. Ist nicht möglich, einfach auch wenn du dem anderen deinen Willen aufdrängen willst oder nicht bereit bist, ihn grundsätzlich als Mensch mit seiner Eigenart wertzuschätzen und zu akzeptieren. Zuhören, ihr Lieben, schafft Zugang zum anderen. Deshalb nicht vom Abhören zum Aufhören zu kommen. Zuhören, aktives, ist auch wichtig, weil wir werden ja richtigerweise auch gelehrt, dass wir Ich-Botschaften aussenden sollen. Aktives Zuhören heißt aber nicht dabei immer nur dann betrachten, das Gehörte, welche Gefühle löst das bei mir aus? Was du jetzt gesagt hast, weißt du, das hat das und das in mir ausgelöst und ich fühle mich jetzt verletzt und jetzt fühle ich mich minderwertig behandelt. Und wisst ihr, dass es vor lauter Ich-Botschaften eine Beziehungsblockade geben kann? Da geht es ja nicht nur darum, was löst das in mir aus, sondern es geht ums Erforschen. Ein liebender Mensch ist ein Mensch, der immer mehr verstehen kann, ohne es selbst nachempfinden zu können. Aber er kann immer besser verstehen. Er muss es nicht nachempfinden können. Und ein egozentriger oder egoistischer Mensch wäre einer, für den ist nur das relevant, was er selbst nachempfinden kann. Und alles andere hat keine Existenzberechtigung. Alles andere ist nicht relevant. Alles andere ist Spinnerei. Als Gegensatz von Liebe. Und je mehr jemand verstehen kann, auch wenn er selbst nicht nachempfinden kann, desto mehr fühlt man sich von dem auch geliebt. Und deshalb der vollkommen Liebende, Jesus Christus, kann alles verstehen. Steht im Hebräerbrief, dass er versucht wurde. In allem, deshalb, er kann alle Versuchungen verstehen. Obwohl er selbst nie gesündigt hat. Das Gefühl, wie es ist, in der Versuchung zu fallen und sündigen, dieses Gefühl kennt Jesus nicht. Aber er braucht es nicht zu kennen, er kann es trotzdem verstehen. Kann alles verstehen, ohne es selbst nachempfinden zu können. Also Liebe, wachsende Liebe heißt auch wachsende Horizontserweiterung im Verstehen lernen. Andere Typologie wäre die Empfindungstypen. Ozeanseele oder Bergsee. Da kommen wir beim übernächsten Seminar dazu. Da werden wir etwas ausführlicher darüber reden. Weitere Typologie wäre Denkstrukturen. Denkstrukturen Mann und Frau. Und da werden wir gleich mal dazukommen. Hier zu den erfolgreichen Beziehungen, ihr Lieben. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse erforschen und zu stillen suchen. Das kann man lernen. Und das ist die Praxis. Aber wir müssen das im Zusammenhang sehen zu dem, was wir bisher miteinander bewegt haben, gerade im ersten Seminar über Persönlichkeitsentfaltung. Bei diesem Weg des Liebenlernens gibt es diese Blockaden. Zu wenig Holokleros heißt, ich bin zu sehr auf den Partner fixiert. Fixiert darauf, dann auch im Außen vertrauen. Er muss mir Wertgefühl geben. Er muss mir existenzielle Bedürfnisse stillen. Dann ist jeder Partner überfordert. Dann habe ich mich getäuscht. Frau wie Mann. Ich höre meiner Frau oft gerne zu, die ja das Team des christlichen Partnerschaftsdienstes leitet, was so Reaktionen kommen und sie erzählt mir. Manchmal denke ich, Mensch, du willst in eine Beziehung gehen, so ein Teilnehmer, und hast Vorstellungen, die gehören in den Bereich von Gebrüder Grimm. Märchen. Märchen. Wo bleibt der Prinz mit seinem blöden Gaul? Der kommt nicht. Bei Frauen haben wir tatsächlich oftmals so ein Dornröschen-Syndrom. Ja, das Dornröschen lebt nur, schläft. Das Leben schon Schlaf, bis der Prinz kommt auf dem Schimmel und sie wach küsst und dann beginnt das wahre Leben. Und jetzt schlummert sie nur so dahin. Ja, und dann kommt der Prinz. Und wenn er die Zähne nicht putzt, hat er Mundgeruch. Und wenn er die Socken nicht wechselt, hat er Schweißfüße. Und jetzt ist Dornröschen enttäuscht. Du bist schuld, weil mir es schlecht geht. Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt. Sie hat sich getäuscht und jetzt ist sie enttäuscht. Meinen Frosch kann ich knutschen und knuddeln und er wird nicht zum Prinz. Jetzt bin ich enttäuscht. Beim Röschen-Syndrom. Je mehr man so Liebesromane gelesen hat als Mädchen, kann einem das prägen. Michael Lukas Müller schreibt in Die Wahrheit beginnt zu zweit: Vielleicht ist für die meisten von uns der Hauptsinn einer Beziehung nicht mehr so viel mit sich selbst zu tun zu haben. Und da sehen wir, da hat er was beobachtet. Beziehung als Flucht. Beziehung als Hoffnung, nun habe ich keine Einsamkeit mehr. Und dann ist Beziehung da und aus der Eheberatung weiß ich, und wenn der Einzelne dann ganz ehrlich ist, auch der Christ, und ich bin einsamer als vorher. Horizonterweiterung durch Verstehen lernen. Denkstrukturen Mann und Frau ist auch eine Art Typologie. Die verstehen wir ganz gut, wenn es heißt typisch Mann, typisch Frau. Das heißt aber auch, dass es was Typisches ist, aber nichts Individuelles. Ein Typus ist etwas, was du mit anderen teilst, aber original bist du selbst ganz individuell und einzigartig. Und die Typologie kann uns einfach helfen, das Original besser zu erfassen. Und hier wird jetzt ganz bewusst pauschalisiert. Typisch Mann, typisch Frau. Aber bei 10 bis 15 oder gar 20% der Geschlechter stimmt das nicht. Da ist umgekehrt und doch ist einer ganz Mann und eine ganz Frau. Aber es geht auch mal darum zu erkennen, dass Gott der Schöpfer bereits von den körperlichen, von den leiblichen Anlagen her da Dinge anders geschaffen hat. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen von diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden wurden von Getten bereits 1882 im Museum von London durchgeführt. Und dann untersuchte man, erforschte anfangs bestimmte Gehirnfunktionen, und zwar bei gehirngeschädigten Patienten. Man fand heraus, dass nochmal Unfall, wenn Männer auf der linken vorderen Gehirnhälfte verletzt waren. Da hatten sie eine Gehirnverletzung, dann haben sie ihr Sprachvermögen verloren. Wenn eine Frau an der gleichen Stelle verletzt war, dann hat die munter weitergeplappert. Und da hat man sich gefragt, warum. Man hat dann festgestellt, um das kurz zu machen, das Sprachvermögen im Gehirn der Frau nicht auf einen bestimmten Bereich konzentriert war, sondern auf verschiedene Bereiche. Wenn ein Mann dann rechte vordere Seite eine Verletzung gehabt hat, hat das räumliche Vorstellungsvermögen verloren. Hier in den Unterlagen habt ihr so eine Zeichnung. Die linke und rechte Gehirnhälfte sind durch einen Nervenfaserstrang miteinander verbunden. Den nennt man Corpus callosum, der Balkenkörper. Da hat man festgestellt, bei den Frauen ist das Corpus callosum dicker. Also da findet viel mehr Austausch statt. Profan gesagt, einfach gesagt, simpel gesagt. Eine Frau kann mit beiden Gehirnhälften aktiv sein. Und deshalb, als eine Gehirnhälfte verletzt war, was Sprachvermögen ist, hat einfach die anderen Zentren haben diese Aufgabe übernommen. Und ein Mann kann normalerweise nur mit einer Gehirnhälfte denken. Er ist da benachteiligt. Und das ist schon in der Schöpfung so angelegt. Und das ist so die allgemeine Theorie. Wobei ich da wieder sagen muss, ich habe mit Dr. Weiler vom Institut für Hirnforschung in St. Wendel im Saarland gesprochen. Und er sagt, heutzutage muss er gestehen als Gehirnforscher, es ist viel komplexer. Ich dachte, ja, das glaube ich, so wie ich unseren Schöpfer kenne. Viel komplexer. Und doch ist es gut, wenn wir mal von so einem Modell ausgehen. Ich werde nicht alles vorlesen, was hier steht. Aber es wäre klar, wenn dieses Modell in diese Richtung geht, Frauen mit zwei Gehirnhälften aktiv, dann können die, auf der nächsten Seite steht das, Frau, Mann, können gleichzeitig mehrere Dinge tun. Der Mann eher eins nach dem anderen. Das ist wichtig für den Alltag. Da sagte mir meine Frau, mein Liebling, jetzt hast du mich schon zweimal aus der Küche geschickt. Bist so oft unterwegs, hier könnten wir kommunizieren. Hast du was gegen mich? Ich muss dir sagen, meine Beste, wenn ich Spülmaschine ausräume, da muss ich mich so konzentrieren, wo alles hingehört, da kann ich nicht gleichzeitig mit dir kommunizieren, ich bin da überfordert. Ach so, ja, sie hat da kein Problem. Sie kann Spülmaschine ausräumen und noch Radio hören und dem Kind was erklären und noch telefonieren dabei und ständig mal das Radio leise. Ja, ich würde wahnsinnig werden. Hallo, mein Schatz, ich habe nur eine Gehirnhälfte aktiv. Frauen sind anders, Männer auch. Es gibt ein schönes Geschichtchen, wo ein Mann am Strand entlangläuft und eine Lampe findet, wie bei Aladdins Wunderlampe. Und denkt, oh, mal schauen, vielleicht klappt es bei mir auch. Und er fängt an zu reiben und tatsächlich der Flaschengeist erscheint. Und sagt, hey, ich habe aber heute viel gearbeitet, hast nur einen Wunsch. Also gut. Weißt du, ich möchte so gern mal auf die Kanaren, aber ich habe Flugangst. Könntest du mir nicht eine Straße bauen von Deutschland auf die Kanaren? Dann könnte ich endlich mal auf die Kanaren, sagt der Flaschengeist. Also so eine blöde Bitte habe ich noch nie gehört. Alles viel zu kompliziert. Habe gesagt, ich habe so viel gearbeitet, kannst du nicht einen anderen Wunsch ausdenken? Mir zu mühsam. Straße auf die Kanaren. Also gut, sagt der Mann. Könntest du mir mal das Denken meiner Frau erklären? Antwortet der Flaschengeist. Willst du die Straße 6- oder 4-spurig? Ich weiß nicht, welche Männer hier nachempfinden können, mit ihrer Frau einkaufen zu gehen und sie sagt, du, ich weiß, dieses Kleid ist mir zu teuer, ich werde es nicht kaufen. Aber ich möchte mal sehen, wie es mir stehen würde, wenn ich es kaufen würde, auf so eine Idee zu kommen. Ja? Ich möchte einfach sehen, wie würde mir das stehen? Ich kaufe zwar nicht, ja? Und sogar noch ein zweites Kleid. Ich möchte mal sehen, wie das stehen würde, wenn ich es kaufen würde. Ich habe noch nie einen Mann erlebt, der gesagt hat, dann war ich bei C&A und habe mal eine Hose anprobiert. Wie würde die mir stehen, wenn ich sie kaufen würde? Ich kaufe sie zwar nicht. Da ist doch erfolgreiches Einkaufen, das erste, das passt, wird genommen und dann in der Abteilung war ich mir interessiert. Ja? Kann man nicht nachempfinden, aber man kann es verstehen lernen. Zwischen Frauen schafft die indirekte Rede Harmonie. Ein Freund hat mir erzählt, er fuhr auf der Autobahn, dann sagte seine Frau, ach, hätte ich jetzt gerne einen Kaffee. Und der Mann sagt, ich auch. Und plötzlich wird es still. Wenn der Frau stumm wird, dann hast du ein Problem. Ja? Sagt, was ist los, Liebling? Du bist jetzt an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren. Oder an der Raststätte vorbeigefahren. Ja und? Hast du gesagt, ich soll da anhalten? Ich hab doch gesagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Ja? Und dann die typische männliche Antwort, ja sag doch, was willst. Bei allen Geschäftsleuten, die in Asien zu tun haben, die wissen, bei den Asiaten ist die indirekte Rede höflich. Ja? Aber die deutschen Männer, sag, was sagen willst. Ja, will einen Kaffee, dann halte mal an. Wenn du noch besser, fahr jetzt rechts raus. Okay. Ja. Aber wie einer gesagt hat, eine Frau fühlt sich erst dann verstanden, wenn der Mann alle Worte versteht, die sie nicht gesagt hat. Aber das ist wieder eine zu hohe Erwartung, versteht ihr? Durch das Reden kommt ihr auch Lösungen. Wenn Frauen laut denken, sehen sie dies als freundliche Geste. Denn sie lassen den anderen an den eigenen Gedanken teilhaben. Der Mann redet auch gern über Probleme. Aber erst nachdem er selbst für sich eine Lösung gefunden hat. Wenn er sich dann vorher zurückzieht, dann meint die Frau, er lehnt sie ab, er zieht sich zurück, er schmollt oder ist verärgert. Aber eigentlich zieht er sich in eine Wüste zurück, allein zu sein, um nachdenken zu können. Wenn es die Frau sagt, sollen wir nicht darüber miteinander reden? Jetzt hat er zwei Probleme. Lass ihn in der Wüste, wenn er rauskommt, kannst mit ihm reden. Er kann nicht alles gleichzeitig tun. Über sich selbst und das Problem nachdenken und gleichzeitig mit der Frau darüber reden. Der Frau macht es nichts aus, sondern das Reden hat bereits Lösungspotenziale in sich. Das steht jetzt hier geschrieben. So, das Grundsätzliche könnte man sagen, das Denken des Mannes, ein Schrank aus lauter Schubladen. Er beginnt die Tagesarbeit, zieht eine Schublade, dann beschäftigt er sich mit der nächsten, Und dort, wo er Erfolg hat, die Schublade zieht er gerne weiter. Und auch im Gespräch möchte ein Mann bei einer Sache sein, bei einer Sache bleiben. Aber die Frau, das Denken der Frau, ist wie ein geknüpftes Teppichmuster. Haben einen schönen Teppich schon gesehen, wie der hinten aussieht. Ein Wirrwarr von Fäden, da wird alles in Beziehung gesetzt. Und wenn ein Mann dann sagt, ja, bleib doch bei der Sache, sagt die Frau, ja, ich bin ja bei der Sache. Es hängt ja alles irgendwie zusammen. Aber die Schwierigkeit ist, wenn die Frau dann alles in Beziehung setzt, Zusammenhänge zum Vorschein bringt, setzt diese in Beziehung mit einer logischen Sequenz und verknüpft das mit einem psychischen Problem und einer persönlichen Erfahrung und zieht dabei einen Vergleich zu längst vergangenen Erlebnissen, dann versucht der Mann Schublade nach Schublade aufzureißen, aber findet keine, kommt total außer Atem. Das sind verschiedene Denkweisen. Ihr Lieben, wenn wir jetzt sehen, es gibt verschiedene Typologien, auch Denkvoraussetzungen Mann und Frau. Und wir gehen dann aus Liebe auf die Sprache des anderen ein. Wenn ein Mann dann sagt, wir müssen miteinander reden, dann heißt das, es gibt ein Problem oder es gibt ein Thema, damit müssen wir uns jetzt gezielt auseinandersetzen. Und wenn die Frau dann weiß, es ist dem Mann jetzt wichtig, bei diesem Thema zu bleiben, dann wird sie auch versuchen, beim Thema zu bleiben. Und umgekehrt muss es Zeiten geben, dass der Mann sich einfach auf diese Gedankenreise mitnehmen lässt und sagt zu seiner Frau, bei mir darfst du jetzt laut denken. Ich lasse mich mal mitnehmen. Oh, das kann ja Wochen dauern, sagte mir ein Mann. Nein, hab keine Angst. Es kommt darauf an, welchen Weg man gerade geht, der Kommunikation. Die Frau fühlt sich wohl, wenn sie das jetzt einfach mal sagen kann, was sie empfindet, was sie denkt. Du brauchst nicht zu jedem deinen Kommentar geben. Einfach mal mit reinnehmen lassen, Verständnis bekommen, aktiv zuhören. Und du wirst staunen, was man dabei lernen kann. Aber solch ein Gespräch dann schnell zu unterbrechen, ach, bist du kompliziert. Das löst in einer Frau den gleichen Frust aus, wie wenn sie dir kurz vor dem Elfmeterschießen eines WM-Endspieles den Fernseher ausmachen würde. Vielleicht kann schon empfinden, wie sich eine Frau dann fühlt. Und dann können wir vielleicht jetzt zur Meinung kommen, ja, aber das Theoretische verstehe ich ja, was der Lieben heißt. Aber wenn ich das mache, bei meiner Frau oder bei meinem Mann, dann komme ich zu kurz. Und jetzt hat man Angst zu lieben, weil man meint, dann wird man in die Pfanne gehauen. Und da muss man jetzt grundsätzlich sehen, ihr Lieben. Es gibt zwei Entwicklungen in einer Partnerbeziehung. Ich sage bewusst, zum einen ist es ein Teufelskreis, dass der andere dem einen dem anderen immer erklärt, wie er zu kurz kommt und wie er eigentlich das noch braucht und das noch braucht, also Außenvertrauen. Das ist eine Spirale nach unten. Und es gibt etwas, das möchte ich nennen, den heiligen Wettstreit der Liebe. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass wir selbst positiv reagieren auf Liebe, wenn keine psychopathologischen Gegebenheiten vorliegen. Prüf dich mal selbst. Da war ich in Osteuropa zu Vorträgen unterwegs. Am Hotel packte ich meinen Koffer aus. Dann fand ich so eine Tüte drin. Eine Tüte Liebe. Dachte ich, oh, das ist aber interessant. War mir klar, es kann nur von meiner Frau kommen, ja, die meinen Koffer gepackt hat. Ich machte auf.
Ey, mach die Tüte wieder zu, sonst geht die ganze Liebe raus.
Und ein Liebesbriefchen von ihr. Was meint ihr, was meine Reaktion war? Wenn ich nach Hause komme, dann werde ich die ausnutzen mit so Ideen. Es hat mich gefreut. Wisst ihr, was meine Reaktion war? Nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern ganz natürlich, wie kann ich ihr das heimzahlen? Wie kann ich was mir ausdenken, was sie auch so überrascht und freut, wie ich mich jetzt gefreut habe? Das ist der heilige Wettstreit der Liebe und das ist die Spirale nach oben. Man ist erfüllt von Dankbarkeit hat Freude an seinem Ehepartner und ist ein gutes Heimzahlen, ja? Versteht ihr? Ein gutes, ein positives, in Anführungszeichen, Rache nehmen, ja? Ich möchte dich übertreffen, deine wahren Bedürfnisse zu stillen, die ich erforscht habe. Und auf diesem Boden, auf dieser Grundlage, macht es dir nichts aus, Schuhe in den Schuhschrank zu stellen. Da kannst du sogar als Geburtstagsüberraschung, ich rede aus Erfahrung, deiner Frau einen Gutschein schenken. Ein Kleid kaufen mit dir. Ich will dabei sein. Wow, echt? Ja, ich liebe dich. Und dann gehst du mit ein Kleid kaufen. Natürlich wirst du dich abgrenzen von diesen Männern, die missmutig dort hocken, auf den Stühlen, immer auf die Uhr schauen. Und du bist aktiv dabei. Dreh dich mal um, mein Liebling. Ja, dieses Beige und dieses Chamois, vorher hast du erst mal gelesen, dass es überhaupt gibt. Eine Farbe, die Chamois heißt. Vielleicht gibt es sie nur in der Schweiz, ich weiß es nicht. Ja, es geht nicht um Heuchelei, es geht um Interesse, auch wenn du keine Ahnung hast. Ja, das ist schön, das ist ein Erlebnis. Wir werden noch sehen, jetzt gleich im nächsten Seminar, dass das ja Liebe heißt. Und deshalb, echtes Lieben hat Auswirkungen. Und ich sage ganz bewusst, wenn keine psychopathologischen Gegebenheiten vorliegen. Echte Liebe hat Auswirkungen. Und deshalb ist es immer die Grundsatzfrage, was ist meine Gesinnung? Blockaden muss man lösen und entfernen. Aber man muss immer zur Grundgesinnung kommen, auch in der Eheberatung. Hast du mich lieb?
Wir haben eben den Vortrag von Walter Nitsche gehört, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ein weiterer Baustein zum Basiskurs bei Radio Horeb zur Persönlichkeitsentwicklung. Heute das Thema der Liebe-Lernprozess. Walter Nitsche ist Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und es geht in dem Basiskurs um die ganzheitliche seelsorgliche Begleitung, das zu erlernen, beziehungsweise eigentlich auch für jede einzelne Person zu dem zu werden, zu dem sie Gott gedacht hat. Herr Nitsche, ich danke Ihnen recht herzlich für diesen Vortrag, auch dass Sie das hier auf Radio Horeb zur Verfügung stellen in einer verkürzten Version. Und heute ging es um das aktive Zuhören als Schlüssel auch zum Verständnis, als Tür zum Herzen des anderen, um beziehungsfähiger, liebesfähiger zu werden, kein einfaches Thema. Und vielleicht haben Sie noch die ein oder andere Frage auf dem Herzen. Wie wächst meine Beziehungsfähigkeit? Wie kann ich den anderen immer mehr verstehen, ohne dass ich auch alles selbst nachempfinden muss? Wie kann ich selber erfüllt sein, um ja immer auch das Wohl des anderen im Blick zu haben und dadurch vielleicht auch in eine erfülltere Liebesbeziehung zu gelangen? Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer der 089517008008 oder wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie noch zuerst die 0049 vorneweg und dann 89517008008. Herr Nitsche, Sie haben natürlich auch von den Blockaden gesprochen und davon, dass echtes Lieben eben Auswirkungen hat. Aber ich glaube, wenn jeder so in sein eigenes kleines Umfeld schaut, dann ist die Bilanz vielleicht manchmal nicht so rosig oder man denkt, wo hat jetzt mein Lieben eigentlich wirklich eine Auswirkung? Sind wir noch wirklich auch in diesem Liebeswerben begriffen oder kommen wir da immer wieder hinein oder geben wir unserer Ehe, unserer Beziehung oder auch anderen Beziehungen die Priorität, die sie vielleicht haben sollte? Das ist vielleicht eben oft dann doch wieder nicht der Fall oder das schläft ein. Was sind denn so Blockaden auch, die sowas verhindern, dass es vielleicht mir doch nicht so gelingt, auch nach 20 Ehejahren auch meinen Partner nochmal neu zu erkennen, mein Schubladendenken abzulegen oder ihn nochmal vorurteilsfrei zu sehen? Das ist ja doch nicht so ganz einfach, oder?
Er ist natürlich sehr individuell verschieden und man kann hier von existenziellen Blockaden sprechen. da haben wir auch schon eine Sendung gemacht, über unverarbeitete Verletzungen. Also ich persönlich, auch von der Seelsorgeausbildung her, empfinde unverarbeitete Verletzungen die größten Blockaden. Denn jede Verletzung hat ja eine Lügenbotschaft im Rucksack. Und wenn mein Partner dann diese, ich sag mal, seelische Wunde berührt, und dann werde ich so heftig reagieren und weiß das oft nicht mal, warum bin ich jetzt aggressiv oder warum frustriert. Also immer wenn diese unverarbeitenden Verletzungen mit ihren Lügenbotschaften, ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nichts wert, ich kann nichts und so, berührt werden, und dann kommt es zu Konflikten, und das ist eine der größten Blockaden. Aber das, was jetzt in der Sendung angesprochen worden ist, das sind die Blockaden mehr, dass man meint, man muss alles nachempfinden können. Und das können wir nicht. Und bei manchen läuft es tatsächlich so, dass sie merken, sie können etwas nicht nachempfinden vom Partner, und dann hören sie auf zu erforschen. Oder sie hören auf, das Verstehen zu lernen. Und da ist mal die Lösung der Blockade, dass ich weiß, es genügt, wenn ich verstehen lerne. Ich muss nicht alles nachempfinden können, denn Verständnis haben, das pflicht ja dann auch dieses Kleid des Angenommenseins, das der andere braucht, um sich auch wohlfühlen zu können. Also das eine ist schon eine existenzielle Blockade, das andere so die praktischen und natürlich die größte Blockade, dass ich dann erst gar nicht erforsche. Dass mir das egal ist oder ich immer nur von mir ausgehe, dann statte ich natürlich Zwangsbeglückungen. Aber Sie sehen schon, auch hier individuell verschieden, die Blockaden können sehr, sehr vielfältig sein.
Also da sind immer wieder die Stolpersteine, die uns da im Weg liegen oder manchmal einfach so, ja, wie so ein Mühlstein, den man, oder ein Wackerstein, den man um den Hals trägt, und wenn man das nicht löst, dann trifft es einen immer wieder und blockiert auch das Weiterwachsen in der Beziehung. Aber wir haben jetzt auch schon zwei Hörer in der Leitung. Ich darf als ersten den Herrn Schassberger begrüßen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem verregneten Husum auf das Herzlichste. Ich wollte keine Frage an Herrn Nietzsche stellen, sondern ich wollte einfach als einer seiner Teilnehmer an diesen Kursen ihrer Hörerschaft Mut machen, dasselbe auch mal zu tun. Man hört zwar sehr, sehr viel Theorie und versucht auch und ist sicherlich auch gewillt, diese Theorie in die Praxis umzusetzen. Ist man aber Gast bei Herrn Nietzsche in einem seiner Vorträge, dann sind ja auch viele Mitmenschen dort. Und das hat mir sehr gut getan, während der Kurse, nach den Kursen, im Spaziergang, beim Mittagessen oder Ähnlichem mit den Teilnehmern zusammen, mit einigen Teilnehmern zusammen, die ganze Thematik nochmal von Mensch zu Mensch Revue passieren zu lassen. Ich war da in Langensteinbach, dort macht er diese Veranstaltung, das hat mir sehr gut getan, und ich wollte einfach dazu mal ein Statement abgeben.
Ja, das ist schön. Vielen Dank, Herr Schassberger, dass Sie das auch nochmal so zum Ausdruck bringen, dass das da nochmal auch was ganz anderes ist, also wenn man direkt teilnimmt.
Genau. Ja, das ist das Mitmenschliche, das bei den Mahlzeiten, das kann ich nur unterstreichen, man trifft dort Menschen, ich habe dort einen Herrn kennengelernt aus Düsseldorf, der ist Kriminalbeamter, eine sehr nette Familienmutter, die drei Kinder hat, mit der habe ich mich sehr nett unterhalten, eine Teilnehmerin hatte eine Therapie hinter sich, und da lernt man sehr viel, man hört sehr viel, und vor allen Dingen, was mir sehr gut tut, man wird auch nicht von den Mitteilnehmern in irgendeiner Form in Frage gestellt. Es bleibt alles so stehen, wie es gesagt wird, und das tut dem Herzen gut. Mhm. Das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist gut, so etwas.
Ja, vielen Dank, dass Sie, dass Sie da direkt jetzt auch noch aus dem, ja, live berichten können, wie Sie diese Wochenenden mit Herrn Nietzsche dann erfahren haben. Also wenn man so einen Kurs macht und eben ihn direkt macht. Und gut, das, was wir hier wiedergeben, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt.
Die Wochenenden, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Gesamtwochen. Aber das ist das auch, was der Herr Schassberger gesagt hat. Wir wollen nämlich, dass das theoretisch Vermittelte gleich in die Praxis umgesetzt wird. Und die Grundlage der ganzen seelsorglichen Begleitung, egal ob wir jetzt über Ehe reden, über zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt, die Beziehung zu mir selbst. Da haben wir die Grundlage des Law, also Liebe, Annahme, Wertschätzung. Das muss ich für mich lernen, wenn ich es nicht habe. Ich brauche eine Riesenblockade, um jetzt auf Ihre erste Frage nochmals zurückzukommen, Frau Engert. Liebe, Annahme, Wertschätzung. Und das muss eine Atmosphäre prägen, sei es in der Partnerschaft, sei es auch so in Gemeinschaft mit Christen. Und es ist sehr schön, wie der Schasberger das erklärt hat, wie er das erlebt hat. Genauso soll es auch sein, ja, dass das dann auch spürbar wird. Liebe, also, Annahme, Wertschätzung.
Dass man auch in den Austausch dann kommt mit Teilnehmern und vielleicht auch ein oder anderen vielleicht
klarer. Und mit dieser Gesinnung, ja.
Herr Schasberger, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Husum.
Alles Gute, Gottes Segen.
Danke, auf Wiederhören.
Halten Sie die Ohren steif. Tschüss.
Das werden wir tun. Auf Wiederhören. Tschüss. Weiter geht's. Jetzt wieder in den Süden nach Tutzing. Und da ist Frau Klier, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin. Ich grüße Sie.
Grüß Gott in die kleine Runde. Ja, Wetter haben Sie ja schon gesagt, wie es bei uns ist. In der Wohnung ist es angenehm kühl noch. Ich wollte nämlich mitteilen, ich bin mit meinem Mann schon seit 25 Jahren zusammen. Wir sind 10 Jahre im Eheleben. Und dann ist natürlich das Zuhören, obwohl ich wirklich meinen Mann liebe und keinen anderen Mann haben will, natürlich zwischendurch gibt es Momente, wo man einander sozusagen ein bisschen gereizt wird und auch mal sich verbal etwas daneben langen kann. Aber mein Gott, so ist es leider manchmal. Aber meistens raufen wir es wieder zusammen. Jetzt ist es so, dass wir halt schon sehr, sehr lange in einer Beziehung sind. Und dann ist natürlich das Zuhören, natürlich am Anfang, die ersten Monate oder die ersten Jahre, hängt man an den Lippen des anderen. Man kann kaum erwarten, dass er was sagt, so ungefähr, worüber man sich freut, wie ein Hund, der sich über sein Frauchen oder Herrchen freut. Mit den Jahren kommen natürlich auch Probleme hinzu. Bei uns sind eigentlich die größten Probleme eigentlich unserer Beziehung, damals schon unserer Ehe, sind eigentlich die vielen Themen der Familien, die in unsere Ehe hineingetragen werden. Die vielen Sorgen der Geschwister von Kinderwunsch, bis Kindergarten, Einschulung, Noten, Lehrer, dies und jenes, so die ganzen Alltagssachen, Fahrradfahren, was es alles gibt, das wurde halt alles immer in unsere Beziehung eingetragen oder auch reingetragen. Aber auch die eigenen Eheprobleme der Geschwister, die vielen Zerreißproben oder kurz vorm Ausstehen und ja, und manche Sorgen der Kinder, die halt dann einfach jetzt nicht so das, sich so entwickelt haben, wie die Eltern sich das gewünscht haben oder gesundheitlich eingeschränkt waren. Deshalb haben wir immer in unserer Beziehung, weil wir schon sehr lange zusammen sind und schon sehr früh selber noch Jugendliche waren, mehr oder weniger, hineingetragen, haben da immer versucht, Lösungen zu finden, haben uns dann teilweise auch in die Haare bekommen. Und jetzt ist es halt so, dass die Geschwister mehr oder weniger jetzt um die 50 sind. Die Kinder, kann man sagen, schon auf dem eigenen Weg, zumindest sehr vernünftig alle wurden, alle ihren Weg gegangen sind, egal wie holprig es war, entweder studieren oder halt auf der Suche sind nach ihrem richtigen Plätzchen. Und die Themen sind bei denen schon längst vergessen und die genießen jetzt ihren sozusagen ihren Lebensabend. Und wir stehen jetzt da und haben halt teilweise noch diese ganzen Sachen im Kopf. Wie man da schafft, zurück zum Alltag zu kommen, weil wir leider es nicht geschafft haben, in der damaligen Zeit uns ein Schutz, also wie soll ich sagen, ein Sicherheitsglas um uns herum zu bauen, um unsere eigene Ehe zu schützen. Wir haben es gut gemeint und wir waren immer für unsere Familien da, haben wirklich alles mitgemacht, haben die Kinder miterzogen, mitgeprägt und alles. Und jetzt ist es so, dass sie halt komplett in ihrem neuen Lebensabschnitt sind und wir sind so noch in der Vergangenheit irgendwie drin. Oder wir kommen schnell in die Vergangenheit zurück bei manchen Themen, dass dann mir was gegenüber meiner Familie vorgeworfen wird oder ich werfe meinem Mann was vor, was in seiner Familie mal war. Wir leben so in der Vergangenheit und das ist eigentlich überhaupt nicht unsere Art. Aber irgendwie schaffen wir es nicht, aus diesen Verstrickungen irgendwie rauszukommen oder die durchzuschneiden und einfach wieder mal unser Leben zu führen. Weil wir einfach zu bald in die vielen Probleme mit eingebunden wurden und wir gar nicht die Möglichkeit hatten zu entscheiden uns dafür, ja oder nein.
Wenn ich da kurz nachfragen darf, das waren dann immer die Probleme der Kinder, der Geschwister, also nicht die
eigenen Ehen. Also es sind mehrere Geschwister und turbulente Zeiten hinter uns und all das, was sie beschäftigt hat, um die eigene Person, um die ältere natürlich Generation, deren ihre Eltern und so weiter. Also viele Familiensachen oder Omas, also alle Sachen, die irgendwie immer so aktuell waren, die sind immer in unsere Ehe mit reingebracht worden und in unsere damalige lange Beziehung.
Ja, gehen wir es einfach mal weiter an Herrn Nitsche.
Ja, also ich möchte 3 Punkte darauf antworten. Liebe Frau Blier, zuerst mal, Sie sind wirklich, Sie und Ihr Mann, wären Kandidaten für die Ausbildung für ganzheitliche Seelsorge. Sie haben ein soziales Herz. Und Sie haben quasi Ihr gemeinsames Lebenshaus auch so gestaltet, dass Sie ein offenes Herz, ein offenes Ohr haben für Geschwister, für dann auch Ihre Neffen, Nichten, Enkel, Kinder, ich weiß nicht. Und Sie haben am Anfang gefragt, ja, wie ist das? Das wäre der zweite Punkt. Wie ist das, wenn man nicht mehr so zuhören kann, weil man ja sowieso das meiste schon weiß, ja? Da gibt es nur eine Antwort. Man muss neue Bereiche, man muss neue Gebiete erobern, sich eröffnen. Und da gibt es viele Dinge, die kennt man vom anderen gar nicht. Und das ist ja dann, was A, eine Beziehung vertieft und B, sie auch wieder interessant macht. Punkt 3. Sie haben das richtig gemerkt, Sie werden immer wieder von der Vergangenheit abgeholt. Da ist dann die große Frage, Vergangenheit abschließen, wie geht das? Aber das ist zum Beispiel ein ganzheitlich seelsorgliches Thema. Und das ist ideal, mit einem Partner zu tun. Ja, da kommen dann immer wieder Themen. Und jetzt geht man vor, nach den Prinzipien der ganzheitlichen Seelsorge, bearbeitet das, fühlt das auch, was löst das in mir aus? Also ich habe das so empfunden zwischen ihren Zeilen. Da ist auch noch mancher Vorwurf von der Herkunftsfamilie. Aber das löst doch in einem dann was aus. Das ist doch irgendwie etwas verletzend. Also auch wenn man sich zusammengerauft hat. Aber es tut einem nicht gut. Und da heißt richtig, ich sag's mal in diesen Worten, biblisch Vergangenheit abschließen, um frei in der Gegenwart leben zu können und im Vertrauen auf Gott in die Zukunft schauen. Das wären so meine 3 Punkte dazu.
Ja, danke schön. Ich hoffe, Frau Klier, das ist Ihnen vielleicht ein Anhaltspunkt, um da vielleicht weiterzumachen oder nochmal neu anzufangen.
Es ist wunderbar. Das war sehr gut gesprochen. Vor allem der letzte Punkt hat mich auch sehr, sehr gut angesprochen. Und ich werde schauen, dass ich da das mit meinem Mann mal sozusagen anspreche, einen richtigen Moment finde, dass er mir zuhört und das dann sozusagen ihm vorschlagen werde.
Ja, wenn die Ausbildung kann man ja auch im Wohnzimmer machen, auf dem Fernsehsessel.
Ja.
Da müssen Sie nicht in der Woche da kommen, ja. Da gibt es ja den Fernkurs und das ist ideal, gerade wenn Ehepaare das machen. Zusammen machen Sie die Seminare durch. Und da geht so viel Gesprächsstoff, der in die Tiefe führt. Das tut jede Beziehung gut.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Gelsgott.
Ich danke Ihnen auch für Ihren Anruf und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Herr Schenk ist jetzt noch der letzte Hörer, den wir heute hier in der Sendung nehmen können, den ich jetzt aus Köln begrüßen darf.
Ja. Hallo, Herr Schenk. Guten Tag, Frau Engert. Schönen guten Tag, Herr Nietzsche.
Guten Tag.
Mir geht es darum, Sie haben vieles sehr schön ausgeführt und macht mir immer Spaß, Ihnen zuzuhören. Wichtig ist meines Erachtens, dass man sich Freiräume schafft in Form von Auszeiten, Ruhepausen und sich Mainstream und von Stress und so weiter immer wieder jagen lässt. Mhm. Das wäre mein Beitrag. Ich wollte es kurz machen, weil die Sendung bald zu Ende ist.
Ja, danke, Herr Schenk, für diesen Punkt. Also das ist wahrscheinlich was ganz Wesentliches, dass doch von Stress vieles überlagert wird, was vielleicht in dem Moment größer erscheint, als es vielleicht auch eigentlich ist. Also sich immer wieder Freiräume zu schaufeln in Situationen, wo doch immer Beruf, Kinder, Alltag, alles andere überdeckt. Herr Nitsche, Sie vielleicht noch dazu?
Ja, ich meine, das war der Beitrag von Herrn Schwenk. Es ist okay, es ist natürlich, das ist sehr positiv. Ich denke nur, also es ist sehr wertvoll und das muss man auch machen. Nur muss halt auch eben die Grundlage stimmen. Wenn ich eine Auszeit mache mit Blockaden, werden mich die Blockaden auch in dieser Auszeit auffressen. Und es wird überhaupt nichts Wohltuendes sein. Also Auszeit braucht auch die entsprechende Grundlage. Dann ist sie ganz wertvoll, also stimmt. Ich kann dem absolut zustimmen, was Herr Wenker gesagt hat.
Schön, Herr Schenk, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Auf Wiederhören.
Ja, der liebe Lernprozess, das war das Thema heute. Herr Nitsche, wie geht es weiter hier im Radio? Was steht als nächstes an?
Wir werden uns bei diesem Thema weiterhin dann befassen über, ich glaube, das nächste ist körperliche Intimität. Termin weiß ich jetzt gar nicht. Also über die beiden Arten von Sexualität, was viele, also niemand muss da ein Biologieunterricht fürchten, das setzen wir voraus. Aber die Gedanken Gottes zur körperlichen Intimität, die sind so hochinteressant, dass man eben allein aus psychologischen und psychotherapeutischen Gründen zu gleichen Ergebnissen kommt, was viele einfach als Leitplanken der Bibel sehen. Ja? Mhm. Aber das ist sowas von genial und vor allen Dingen, viele kennen das nicht. Ja? Sie wissen Bescheid über Geschlechtlichkeit, aber wie das verbunden ist in Gottes Sicht und welche Geheimnisse da drin liegen, da soll es in der nächsten Sendung darum gehen.
Schön, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier auch wieder zur Verfügung standen, dass wir einen weiteren Vortrag hören konnten aus dem Basiskurs, den Sie für Radio Horeb zur Verfügung stellen, Basiskurs zum ganzheitlichen seelsorglichen Begleiter, der jetzt aber auch dazu gedacht ist, Ihnen also daran teilzunehmen, wenn man selber persönlich vielleicht mit Blockaden kämpft und da einfach das lösen möchte. Da bieten Sie Kompaktwochen an in verschiedenen Orten, also in Bildungshäusern oder wie Sie ja auch zuletzt gesagt haben, man kann sich das auch als DVD-Fernkurs bestellen und das mit dem Partner zusammen anschauen und dann über die einzelnen Themen ins Gespräch kommen, um dann auch die Beziehung zu vertiefen und vielleicht das ein oder andere zu lösen, zu klären. Das ist also möglich und die Informationen dazu finden Sie entweder direkt im Internet oder natürlich auch auf unserer Homepage von Radio Horeb, www.horeb.org. Im Tagesprogramm finden Sie weitere Informationen. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.